Das Bild verrät es ja schon, es geht um die drei Könige bzw. den Dreikönigstag, das Epiphaniasfest, den Tag der Erscheinung des Herrn, wie man das in der alten Kirchengeschichte lesen kann. Und ich meinte, dass der erste Gottesdienst im neuen Jahr gut auch mit denen hier funktioniert. Weil das, die Geschichte in Matthäus 2 wirklich uns etwas zu sagen hat für dieses Jahr, für dein Leben. Und wir von diesen Magiern, von diesen Sterndeutern tatsächlich etwas lernen können, auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht Christen waren zur damaligen Zeit. So, was wir wissen. Aber mehr dazu später. Ich möchte euch gerne den Predigttext vorlesen, dass wir diese sehr bekannte Geschichte trotzdem noch aus der Schrift haben und nicht einfach so aus traditionellen Erzählungen. Der Besuch der Sterndeuter, ist die Überschrift von der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt geben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Ironie lässt grüßen, hä? Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Geschichte könnt ihr wahrscheinlich schon fast im Schlaf, oder? Ich habe sie meinen Kindern erzählt. Meine Kinder werden sie wahrscheinlich ihren Kindern wieder erzählen und das jedes Jahr. Also ich glaube, es gibt so Geschichten, die sind so fest in unserer christlichen, abendländischen Kultur verankert, die müsste man eigentlich nicht mehr erzählen. Trotzdem bin ich immer wieder dann erstaunt, wenn man so über die Jahrhunderte schaut, wie viel Legende dann dazukommt, obwohl der Text so viel nicht sagt. Also aus den Sterndeutern wurden plötzlich Könige. Und weil es drei Geschenke hatte, wurden es plötzlich drei Könige. Und diesen drei Königen hat man dann mit dem Lauf der Zeit dann natürlich Namen geben müssen, wie man den Meerschweinchen Namen gibt, und hat ihnen dann Namen gegeben, die dann wieder eine Bedeutung haben mit den Geschenken, die sie gebracht haben. Und diese drei verteilen sich dann noch auf die Kontinente, also dass dann jemand aus Asien, jemand aus Afrika kommt und jemand aus Europa. Also man hat so viel in diese Geschichte hinein interpretiert. Dasselbe mit den Sternen. Da gibt es vier Theorien. Wie das jetzt genau abgelaufen soll mit diesem Stern, ob das jetzt ein Komet war, eine Supernova oder eine Sternkonstellation oder ein übernatürlicher Stern, der Gott in diesem Moment geschaffen hat und diesen weisen Magier, Sterndeuter den Weg nach Jerusalem beziehungsweise eben dann nach Bethlehem gezeigt haben soll. Ich möchte heute nichts darüber verlieren, was jetzt genau stimmt oder nicht, weil ich mir immer wieder bewusst werde, auch als Theologe, wenn du zu viel weißt, bringt es dir eigentlich nichts. Wissen ist, ich sage nicht, Wissen ist schlecht, aber es ist viel wichtiger, dass das Herz mit diesem Erlöser, mit diesem König verbunden werden kann und du den wahren Grund einer Geschichte dann auch wirklich herausschälen kannst. Und ich könnte jetzt mit euch einen ganzen Morgen bis 10:45 oder noch länger über all diese Theologien diskutieren. Man könnte sich auch die Köpfe einschlagen, wie das jetzt genau gewesen sein soll mit dem Stehen. Das Wichtigste aus dieser Geschichte habe ich auf 3 Punkte zusammengefasst, finde ich. Und ich hoffe, dass ihr da mit mir eins werdet nach meinen Ausführungen. Der erste Punkt: Lasst uns in sicherer Erwartung auf das Wiederkommen unseres Erlösers leben. Der zweite Punkt: Lasst uns unseren Fokus nicht vom wahren König ablenken, nicht von Wissen oder was auch immer. Lasst uns von nichts und niemandem von Lobpreis unseres Königs abhalten. Diese 3 Punkte finden wir in dieser Geschichte und lehrt uns auch diese Geschichte. Können wir von diesen Sterndeutern für uns ins 2021 hinein adaptieren? Und ich lege das euch jetzt mal so aus. Lasst uns in sicherer Erwartung auf das Wiederkommen unseres Erlösers leben. In dem Predigtext sind die Weisen, die Magier, diese Sterndeuter eigentlich Hauptfiguren, oder? Die kommen durchs Band durch, kommen die vor. Das sind die Hauptakteure. Das Jesuskind kommt ganz am Rande noch vor. Der Herodes ist ein wichtiger Player in dieser Geschichte. Und wenn wir dann schon von diesen Sterndeutern da mal lesen, dann ist es auch wichtig, dass wir wissen, wer da drin vorkommt. Und so viel, das mache ich dann schon, diese Einleitungsfragen, die beantworte ich euch gerne aus meiner Warte heraus. Die haben als Wort im griechischen Grundtext Magoi. Und Magoi, das sind Magier. Nicht Esoteriker, sondern Magier, Sterndeuter, Astronomen, Astrologen. Zur damaligen Zeit war die, wie soll ich das jetzt genau sagen, war die Grenzen zwischen Wissenschaft und Mystik, die haben sich so ein bisschen verwaschen. Weil es waren nicht alle so gut ausgebildet wie wir heute. Man konnte nicht auf Hochschulen gehen. Und deshalb, wenn jemand schlau, klug war, Wissen hatte, wurde er immer ein bisschen suspekt angeschaut. Leonardo da Vinci, der da gesagt hat, die Erde ist rund, das habt ihr sicher auch in der Geschichte schon mal gehört, der wurde dann als Verschwörer gebrandmarkt, der wurde ja fast umgebracht. Auf jeden Fall, alle, die so ein bisschen schlauer waren als die anderen, da wurde man immer so ein bisschen, da ist sicher irgendwie Zauberei drin. Deshalb das Wort Magoi, Magier. Und das Zweite, warum das Magoi ist, man nimmt an, dass diese vornehmen Leute, die da gekommen sind, um Jesus anzubeten, dass die aus dem Stamm der Meder Mager gekommen sind. Und es ist nicht Magerjoghurt oder Magerquark, sondern eben Mager. Und deshalb hat man dann auch das Wort Magoi genommen, beziehungsweise zeigt das dorthin. Und was waren diese Typen dann? Die gehörten zur Oberschicht der Gesellschaft in Babylon. Und jetzt, ich glaube, ich habe hier schon mal über Daniel und seine Freunde gepredigt, oder über den Feuerofen meines Wissens. Und ihr kennt aber ganz bestimmt Daniel, oder? Das nehme ich jetzt mal an. Daniel, der wurde ja verschleppt nach Babylon, also nach Mesopotamien. Das ist das heutige Irak, Iran, Syrien. So von dort, wo die Flüchtlinge jetzt in die Schweiz reinkommen. Ihr habt also einen guten Anknüpfungspunkt mit biblischen Geschichten, mit Asylsuchenden über Gott zu sprechen. Ich finde das super, dass die von dort kommen. Du kannst sagen, hey, kennst du die Geschichte von eurem Land? Kennst du die Geschichte von deinen Urvätern? Und dann kannst du Daniel zum Beispiel erzählen, oder sogar jetzt diese 3 Könige da, oder die Mystiker da. Also, die sind von Mesopotamien nach Jerusalem losgelaufen. Und sie waren so Berater der damaligen Regenten. Oberschicht, Regenten. Und sie hatten ein gutes Wissen über Astronomie, Astrologie. Die waren echt gebildet. Das war so, ja, die Wissenschaft eben, die wissenschaftlichen Experten, so die Virologen von damals in diesem Gebiet der Sterndeutung, könnte man sagen. Und das Spannende hier ist, dass eben dieser Stern, der da aufgegangen ist, oder diese, eben, man weiß wirklich nicht, was es genau war. Ich als Pfingstler, mir gefallen natürlich immer die übernatürlichen Tatsachen, dass es wirklich auch einfach ein von Gott geschaffener Stern war, den es gar nicht gegeben hat vorher und den es nie mehr geben wird. Mich fasziniert diese Theorie am meisten. Auf jeden Fall haben sie da einen Stern aufgehen sehen. Und die waren belesen von den Schriften von Daniel. Daniel war dort eben einer dieser Berater und der war ja einer der Oberberater, wenn du das im Buch Daniel liest. Und die jüdische Kultur war tief verankert in Mesopotamien und in dieser Zeit auch später noch. Man hat das immer noch gehabt. Auch die Tora wurde immer noch gelesen, ganz sicher. Und als dieser Stern aufgegangen ist, da haben sie sich wahrscheinlich an 4. Mose 24, 17 erinnert, dass der mal irgendwo niedergeschrieben wurde oder irgendwas gesprochen wurde, weil einen anderen Anhaltspunkt haben wir jetzt nur in der Tora keinen. Dort lesen wir, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Habt ihr den schon mal gelesen, den Vers? Ja? Ihr seht, also das Alte Testament, all die Verheißungen, die dort im Alten Testament auf Jesus hinweisen, sind genial. Ich finde das so krass, wie viele sichere, fundierte Beweise und Hinweise wir auf Jesu Geburt schon haben. Und wie wir jetzt auch im Neuen Testament auf unser erneutes Wiederkommen von Jesus haben. Und wahrscheinlich haben diese Magier eins und eins zusammengezählt und die Erwartung des Messias, des Königs der Juden, wieder so vor Augen gemalt und gesagt, hey, das muss etwas sein, da muss etwas passiert sein. Und diese Erwartungshaltung, die hat mich echt beeindruckt von diesen Magiern. Diese Sterndeuter, eben wahrscheinlich keine Gläubige in unserem Sinne, keine Juden unter Umständen sogar. Es gibt dort auch zwei Theorien, die eine sagt, das waren Juden, eben abstammend von Daniel und seinen Freunden zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass die wirklich eben vom Stamm der Perser Ausländer in dem Sinne nicht von den Juden abstammend waren. Und die haben diese Schrift gelesen, den Stern gesehen und das hat sie so beeindruckt, dass sie gesagt haben, wir gehen auf Reise und suchen diesen König. Und mich beeindruckt die Überzeugung, wie die Jungs da, die sie da hatten. Die kommen zum Herodes und die Frage, die sie stellen, ist, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Keine Unsicherheit, keine Zweifel. Die waren sich 100% sicher. Wir haben den Stern gesehen, wir haben die Verheißung aus der Schrift gelesen. Da muss jetzt ein neuer König auf die Welt gekommen sein. Wo ist der? Die einzige Frage, die sie hatten, ist wo. Dass der da ist, war klar. Und liebe Geschwister, mich beeindruckt das, weil wie viel von uns lesen manchmal in der Bibel eine Verheißung, die 100% Wort Gottes ist, die unverrückbar ist. Und wir sind dann trotzdem so ein bisschen unsicher, ja, stimmt das dann jetzt? Ja, kommt das dann jetzt wirklich? Auch vielleicht eine Jahreslosung, die du bekommen hast. Hey, das ist Wort Gottes. Warum sollte Gott nicht durch dieses Wort zu dir sprechen wollen? Gottes Wort kommt nie leer zurück, sagt uns die Bibel. Und das hat mich echt, echt, echt beeindruckt. Diese Überzeugung aus diesen zwei Dingen, da muss einer da sein. Und wie ich weiß, Advent liegt hinter uns, Weihnachten ist noch so mit Päckchen so noch in weiter Ferne. Im Advent erinnern wir uns ja nicht nur an die erste Menschwerdung Jesu, sondern wir erinnern uns auch an das Wiederkommen von Jesus Christus. Nicht in einer Krippe als kleines Baby irgendwo in Bethlehem, sondern wenn Jesus wiederkommt, als siegreicher Herrscher, als Held, geritten auf einem weißen, schönen Pferd. Ich bin nicht so der Pferdeliebhaber, aber ich stelle mir das immer sehr pompös vor. Mit Trompetenfanfaren und alles. Hey, Freunde, das lesen wir in der Bibel. Jesus wird wiederkommen, 100% sicher, wenn du nicht vorher stirbst oder er uns vorher zu sich nimmt. Und diese Erwartung, die darfst du auch im neuen Jahr, im 2021 haben. Und ich meine das jetzt nicht primär wegen der Corona-Maßnahmen und Situation als so Vorwehen der Endzeit in dem Sinn, das ist dann wieder theologisch ein anderes Fachgebiet, das dann wieder den Rahmen sprengen würde. Nein, wir sollen jeden Tag sollen wir uns vor Augen führen, Jesus wird wiederkommen. Und das jetzt nicht in Jesus wird wiederkommen, Hilfe! Ich habe Angst, so wie bei den Engel und den Hirten, so fürchtet euch nicht, sondern mit einer Freude. Ich freue mich, wenn Jesus wieder wird kommen. Und ich bin mit freudiger Erwartung, möchte ich jeden Tag aufstehen und sagen, vielleicht kommt Jesus heute. Wenn es mir schlechter geht, freue ich mich noch mehr drauf und wünsche ich es mir noch seligster herbei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde das so etwas Schönes, diese Hoffnung, von der wir auch in eurer letztjährigen Jahreslosen gehört haben, diese Hoffnung, die haben wir. Jesus wird wiederkommen. Und das können wir von diesen Königen, beziehungsweise von diesen Sterndeutern wirklich lernen. Die hatten eine Erwartung, wir werden den König treffen. Und die Erwartung dürfen wir auch haben. Weil unsere Bibel, die stimmt. Unser Wort Gottes, das wir lesen können, das verhebt. Hochdeutsch weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe auf Berndeutsch vorbereitet. Das ist immer schwierig, dann den Switch. Also, ich komme zum zweiten Punkt, weil, hey, wenn du dir sicher bist, dass das, was du gelesen hast, das, was du in der Jahreslosung bekommen hast, dass das Wort Gottes ist, bin ich überzeugt, bekommst du den Fokus wieder neu auf Jesus Christus, auf den König der Könige. Und das können wir als zweiter Punkt eben von diesen Weisen, von diesen Sterndeutern lernen. Lass dich nicht ablenken vom wahren König. Wie meine ich das? Die Sterndeuter, die waren so motiviert und so angetrieben, diesen neuen König zu begrüßen, dass sie eine gefährliche, entbehrungsreiche, eine ungewisse und eine anstrengende Reise auf sich genommen haben. Damals hatte man nicht einfach in die RHB einsteigen können und losfahren können. Da musstest du eine Riesenorganisation, bis dass du reisen konntest. Und dann noch über die Grenzen in andere Länder war noch einmal mühsamer. Da konntest du nicht einfach ein paar Euro in die Tasche nehmen und dann konntest du in halb Europa bezahlen. Also die Gefahr von Weglagern und alles war noch einmal viel schlimmer als heute. Ich weiß, es gibt immer noch Taschendiebe, aber das war nichts im Vergleich. Und eben die Reisequalität, Freunde, wir sind echt einfach Beschenkte. He? Also ich bin jetzt mit der RHB gekommen, echt einfach bequem, sogar für die Kinder. Mit meinen Jungs bin ich da, also mit einem, da hat es sogar Kinderspielplatz. Da kannst du die Kinder spielen lassen und kannst die Predigt vorbereiten. Also der Fokus, den diese Jungs hatten, dass sie diese Reise auf sich genommen haben, die waren echt überzeugt, da ist etwas auf die Welt gekommen, das gibt es so sonst nicht auf der Welt. Ich weiß. Früher hat man jeden neuen König, hat man natürlich auch, man hat sich eingeschleimt. Man ging dorthin und hat gedacht, mit diesem Reich wollen wir es gut haben, also bringen wir Geschenke. Das hat man sonst schon auch gemacht. Das müssen wir schon auch noch relativieren. Aber trotzdem, wo sie vor diesem König Herodes stehen, hätten die ja sagen können, so, jetzt haben wir einen König, oder? Den König der Juden, weil Herodes wurde so genannt. Komm, hier sind die Geschenke. Tschüss, wir gehen dann wieder, oder? Nein, die haben gesagt, wo ist dieses kleine Kind? Wir wollen das kleine Kind. Und der Herodes, der war recht erschrocken. Was? Da ist ein anderer König. Hallo? Ich wäre übrigens der König. Wenn jemand mich anbeten würde oder heiligen sollte, dann mich. Ich bin der König. Und ich finde das so krass, die ließen sich da nicht ablenken. Die haben gesagt, nein, klär das mal ab. Die haben dann mit den anderen Pharisäern und Schriftgelehrten da geschaut und herausgefunden, ach, in Bethlehem könnte da was passiert sein. Ich meine, Ausländer haben das denn gesagt, hey, geh doch mal dorthin. Krasse Sache. Und das dürfen wir wirklich für uns nehmen. Diesen Fokus auf den wahren König setzen. Ich weiß, 2021 ist wieder so eine Reise ins Ungewisse ebenfalls, oder wir wissen nicht, wie entwickelt sich die ganze Corona-Maßnahmen, Mutationen und weiss der Kuckuck was. Und trotzdem dürfen wir auch wissen, alle Fake News, die da kommen und Fake Könige und Regenten und was auch immer da auf uns kommt, wir haben einen Herrscher, einen König, einen wahren König, der diese Welt regiert, das ist Jesus Christus. Und dieser Fokus, den möchte ich behalten. Ich möchte mich nicht von anderen Menschen ablenken lassen oder von Situationen ablenken lassen, von Jesus. Weil, wenn wir das machen, wenn du das machst, früher oder später, wie wir das auch gesungen haben vorhin im Lobpreis, es führt dich in den Lobpreis zu Gott, zum wahren König. Das ist das, was Menschen machen. Wenn sie den wahren König fokussieren und ihn anschauen und sie merken, das ist Gott und sonst keiner, dann kannst du gar nicht anders als diesen Gott anbeten. Kein Mensch, sei es ein Pfarrer, Prophet, Politiker, ein Arzt, deine Mutter, dein Vater, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder oder wer auch immer, niemand kann dir das geben, was der König der Könige dir geben kann. Es gibt kein Ding, weder die Gemeinde, auch die FG Thusis nicht, Haus, Auto, Ferien, Arbeitsstelle, Krankheit, noch irgendetwas anderes hat den Lobpreis verdient wie Jesus Christus. Niemand, nichts. Das ist immer so schön, wenn man das als Prediger von vorne sagt, oder? Dann sagen immer alle, jawohl, Amen. Nur Jesus beten wir an. Aber du kennst es aus deinem Lebensalltag. So schnell wirst du abgelenkt durch was auch immer. Ein Kind kommt auf die Welt. Oder du verlierst deine Arbeitsstelle. Oder du wirst krank. Und der Fokus verändert sich plötzlich weg von Jesus. Ganz, ganz schnell auf so etwas. Ich habe jetzt einen Monat lang hatte ich Beschwerden mit Bauch, Herz, Lunge. Es war obermühsam. Und in diesen Momenten sich nicht ablenken lassen und sagen, Jesus, du bist mein König. Dir gebührt die Krone sozusagen. Dich bete ich an. Und nicht immer, ach, dieser Schmerz hier, das tut hier nicht gut. Hier ist mühsam. Hier schlaflose Nacht. Du kennst das vielleicht von anderen Dingen. Es geht so schnell, dass wir uns ablenken lassen. Und ich bin so froh, wenn die Bibel uns das Wort Metanoia gibt. Das heißt umkehren. Umdenken, sich wieder fokussieren auf das, was wichtig ist und das ins Zentrum stellen. Ich habe das einige Male machen müssen, in der Nacht, am Morgen, wann auch immer, als ich gemerkt habe, der Fokus ist nicht mehr auf Jesus, nicht mehr das, was mir Leben schenkt, sondern auf etwas anderes. Und in den Momenten habe ich dann wieder Gott erleben dürfen, habe ich ihn wieder anbeten dürfen, sagen dürfen, Jesus, du bist einfach das Beste, was mir passieren konnte. Ich danke dir, dass du wirklich der Hirt bist, der meinen Weg kennt und der mich hindurchführt, um deines Namens willen. Ich bin so dankbar, dass ich mit dir unterwegs sein kann. Ich finde das so grandios, dass wir das wissen dürfen. Und diese Momente fängst du Jesus an zu beten. Du kannst gar nicht anders. Weil du weißt, alles andere ist Chabis. Ist wirklich Chabis. Es ist aber so, dass eine kurzfristige Ablenkung, wie zum Beispiel eben bei den Königen dieser Herodes oder was auch immer, der Stern, der plötzlich fällt, der nicht mehr zeigt, wohin, weil der ist ja plötzlich weg und plötzlich taucht er dann wieder auf in der Geschichte. Ist auch noch spannend, dass der weg war über eine kurze Zeit und sie sich dann richtig gefreut haben, wenn der Stern wieder zurückgekommen ist. Es gibt immer kurzfristige Ablenkungen. Die Gefahr einer kurzfristigen Ablenkung, die werdet ihr dieses Jahr 100-mal haben. Und da dürft ihr euch immer wieder neu ausrichten auf Jesus Christus. Und das werdet ihr machen und Buße tun, umkehren und euch wieder organisieren. Die Gefahr liegt aber an einem anderen Ort. Und da ist Jesus recht konkret. Matthäus 6, 21 lesen wir Folgendes. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Kennt ihr, oder? Gehe ich mal davon aus. Und das ist etwas ganz Wichtiges im Zusammenhang mit Lobpreis und Fokus. Ich möchte das anhand von Herodes kurz zeigen. Herodes, der Regent, der König der Juden, eingesetzt von den römischen Befehlshabern, hey, sein Königstitel, den er da gehabt hat, dieses Krönchen da, das er da festgehalten hat, das war sein Schatz. Das war seine Identität. Er hat diesen Titel so vehement verteidigt, dass er über Leichen ging. Er hat seine Familie reduziert, wenn man das schön aussprechen möchte. Er hat sie umgebracht. Und die Geschichte kennen wir ja, als die Weisen nicht zurückgekehrt sind, diese Sterndeuter, hat er aber gewusst, ja, ungefähr damals ist der Stern aufgegangen, also von diesem Zeitpunkt an bis heute, irgendwo in Bethlehem muss ein Kind sein, das meinen Titel beanspruchen könnte. Was hat er gemacht? Sein Titel verteidigt. Er ließ alle Kinder von 0 bis 2 Jahre ungefähr umbringen in Bethlehem. Und müssen relativieren, das war jetzt nicht ein riesiger Genozid, dass er da jetzt hunderte von Säuglingen umgebracht hat. Bethlehem war wahrscheinlich kleiner als Thusis. Also das war jetzt nicht eine Metropole so. Hat es sicher nicht viele Kinder gehabt, aber es hat Kinder gehabt. Und die wurden umgebracht, weil dieser Herodes, sein Schatz war der Königstitel. Er wollte ums Verrecken unbedingt König bleiben. Er verteidigte das. Er hat eigentlich seinen Königstitel angebetet, weil das seine Identität war. Jetzt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier drin jemand sitzt, dessen Ablenkung zum Schatz wurde, in dem Sinn, und dass du so weit gehen würdest, dass du über Leichen gehen würdest. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es gibt viele Christen, die haben ihre Familie geopfert um ihren Arbeitsplatz willen. Oder sie haben den Glauben geopfert um der Familie willen. Oder sie haben ein Hobby, das ihr Schatz ist, und sie opfern regelmäßig die Gemeinde und die Gemeinschaft mit Jesus Christus für dieses Hobby. Weil das Hobby der Schatz wurde. Dort, wo das Herz dran hängt. Versteht ihr dieses Bild? Am Anfang ist es nur so eine wunderbare, schöne Ablenkung. Ich habe mal eine Runde lang habe ich da auf meinem iPad ein Game gehabt, habe damit gespielt und plötzlich merkte ich, ups, jetzt ist nicht mehr gut. Wenn mir das Game sagt, wann ich auf die Toilette muss und wann nicht, wann ich mit meinen Kindern sprechen darf und wann nicht, ist nicht gut. Gar nicht gut, vor allem wenn du in den Ferien bist mit deiner Familie. Die Kinder haben auch Freude gehabt. Ich bin ehrlich, es war nicht so schlimm noch. Aber ich habe gemerkt, hey, das ist etwas, was mir gefällt, was mir eigentlich auch gut tut, so als Ablenkung oder einfach auch als Hobby, Anführungs- und Schlusszeichen. Es kann auch Bergsteigen oder Skifahren sein, was auch immer, oder? Plötzlich nimmt es dich ein und es wird zu deinem Schatz. Und da ist dann das Entscheidende, was du damit machst. Was machst du dann? Tust du den Schatz weiterhin so pflegen, wie das der Herodes gemacht hat, und die, vielleicht sogar deine Identität hineinbringen oder die Identität herausnehmen? Bei Männern ist es häufig die Arbeit. Wenn du pensioniert wirst, in den Ruhestand kommst, ist plötzlich deine Identität weg. Es gibt auch Pastoren. Ich habe einen Freund von mir, der ist letztes Jahr in den Ruhestand gegangen als Pastor, und plötzlich hat er gemerkt, hey, ich habe die ganze Zeit aus dem Pastorenleben meine Identität genommen. Der Pastorentitel war mein Schatz, nicht Jesus. Sehr christlich getarnt, oder? Alle haben gedacht, wow, schau doch mal den Pastor an, wie er mit Leib und Seele für seine Gemeinde investiert, wie er für Jesus Christus arbeitet. Und als er in den Ruhestand gegangen ist, ist er in eine Depression gefallen und hat gemerkt, meine Güte, ich habe mein ganzes Leben auf einen Titel. Mein Schatz war der Titel Pastor, gar nicht Jesus. Ich habe gar nicht für Jesus gearbeitet. Also auch mir könnte das passieren, einem Theologen hier oben. Und ich bin überzeugt, in deinem Leben hast du vielleicht letztes Jahr irgendwas entdeckt oder zeigt dir der Heilige Geist jetzt auf, mit all diesen Beispielen, die ich da gebracht habe, hey, pass auf, in diesem Bereich könnte es sein, dass du plötzlich nicht nur abgelenkt bist, sondern dass du plötzlich dich niederbeugst, dich unterwirfst, dieses Ding, diese Sache, diese Person fängst an zu anbeten. Anbetung bedeutet sich unterwerfen. Diese Weisen, also ich finde das Bild finde ich immer noch grotesk, diese Weisen kommen zur Krippe, da ist ein Baby drin und die knien vor diesem Baby hin. Stellt euch das mal vor, wenn das im Spital irgendwo passieren würde. Ich würde mich an den Kopf langen und sagen, spinnst du? Die stehen vor diesem Baby im Spital Bethlehem, oder? Und dann geben sie da Geschenke und sagen, du bist der Messias, dich beten wir an. Jetzt mal echt, das ist doch freaky. Da denkst du, habt ihr einander Waffel? Man betet doch kein Kind an. Also ich würde, nein, nie. Also logisch, die Eltern, als ich Als wir unsere drei Kinder bekommen haben, haben wir auch Schmacht und wunderschön und so. Aber ich habe sie nicht angebetet. Was habe ich gemacht? Weil das ist etwas, was ich heute Morgen nicht predigen möchte. Ich möchte nicht Asketentum predigen. Das kann man auch. Viele Christen haben dann immer mit dieser Gefahr, dass man sich plötzlich auf ein Hobby, auf einen Titel oder auf Arbeit zu fest versteift und das anfängt zu anbeten, haben sie sich dem entsagt und haben gesagt, Asketentum. Die Mönche haben das angefangen. Die haben gesagt, wir wollen uns nicht von der Welt ablenken lassen. Wir ziehen uns zurück in unser Kloster. Wir riegeln die Mauern ab. Habe ich schon mal Klostermauern gesehen. Das ist eine Festung. Die wollten, dass nichts von draußen reinkommt, aber auch nichts von drinnen rausgeht. Also das war in sich geschlossen. Erst mit der Zeit hat sich das ein bisschen verändert, indem es sich geöffnet hat. Ich möchte nicht Asketentum predigen und sagen, geht in die Einsamkeit, verkauft all euer Hab und Gut, weil das könnte dich verführen. Oder wirft euren Verstand weg, Wissen ist schlecht, hört auf mit Hobbys, nur noch Jesus anbeten. Von morgen bis abend in der Nacht schlafen und morgen wieder anbeten und schlafen und sonst nichts mehr machen. Auch am besten wie Niklaus von der Flüe, den kennen wir auch, oder? Der hat sich auch so zurückgezogen von der Familie, hat nichts mehr gegessen, weil er sich so auf Jesus fokussiert hat. Ich möchte das nicht schlecht reden, aber es muss doch noch etwas anderes geben, weil hey, das wären recht viele Asketen da und ich weiß nicht, wer euch dann durchfüttern möchte. Und die Kirche hier wäre dann leer oder voll, aber das Haus würde dann langsam verfallen, weil niemand mehr Geld haben würde, wie das auch bei der ersten Gemeinde in Jerusalem ja fast passiert ist, wo man dann die Opfersammlungen, Kollekten machen musste. Nein, ich möchte das nicht predigen. Ich möchte euch sagen, macht es anders. Macht es doch wie die Könige. Die haben alle ihre Schätze Jesus hingelegt. Er sagt, hier hast du es. Ich weiß, sie haben sie nicht mehr mitgenommen. Und hier hängt jetzt die Auslegung. Aber ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Wenn der Heilige Geist dir irgendetwas gezeigt hat, was zu deinem Götz, zu deiner die Anbetung einnehmen könnte, gib es Jesus hin. Feiere das mit Jesus. Als unser Kind, unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist, ich habe Gott so was von gelobt und gepriesen und angebetet für diesen kleinen Racker in dieser, nicht in dieser Krippe, aber in diesem Teil da. Ich weiß nicht, das ist auch fast wie eine Krippe da am Anfang, oder? Da ist fast der Brutkasten da. Ich habe Gott angebetet und gesagt, du bist einfach der Beste. Wie kannst du aus nichts so etwas Wunderschönes schaffen? Oder wenn ich am Arbeiten bin und Menschen ihr Leben Jesus übergeben, dann bin ich da und bete Jesus an und sage, Jesus, ich lobe und preise dich für meinen Job. Danke, darf ich in meine Berufung drin sein. Hast du mich gerufen? Ich möchte dich verehren und nicht mir etwas Gutes tun. Weil der jetzt kann ich da etwas unterschreiben und jetzt bin ich dann ein besser Christ als alle anderen. Oder was auch immer. Ich möchte dich ermutigen, den Fokus auf Jesus zu setzen und mit ihm zusammen deine Familie leben. Mit ihm zusammen in deiner Ausbildung sein. Mit ihm zusammen all diese Dinge machen. Weil das ist dann cool, oder? Hey, wenn du am Skifahren bist und du eben nicht die Ski anbetest und sagst, wow, du gibst mir die Identität, weil ich bin ja so ein cooler Typ da auf den Skiern, sondern sagen kannst, Jesus, danke dir, dass du mich gesund gemacht hast, dass ich Skifahren kann, dass ich diese wunderschöne Kreativität von uns Menschen, dass wir Bretter an die Füße machen und runterfahren. Dass du diesen Schnee geschaffen hast. Danke, danke. Dann ist die Anbetung nicht die Skier oder dein Können oder was auch immer, sondern der Fokus ist Jesus Christus. Und das möchte ich dir für dieses Jahr mitgeben. Wenn du was machst, mach es mit Jesus. Ich glaube, ich habe schon mal so etwas bei euch gepredigt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich sage es euch nochmal, weil ihr es immer noch nicht verstanden habt. Gell? Ihr seid nicht dumm, das weiß ich. Aber durch die Tage, durch den Alltag. Wir brauchen immer wieder so eine Refokussierung auf das Wichtige, damit wir wieder Jesus dort haben. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss ermutigen und auffordern. Wenn der Heilige Geist dir irgendetwas aufgezeigt hat in deinem Leben, das wirklich ungesund ist, das den Fokus von Jesus auf sich gelenkt hat, dass du begonnen hast anzubeten, dann möchte ich dich dringendst ermutigen und aufrufen, hör auf, das anzubeten. Fokussiere dich neu auf Jesus. Bete ihn an. Und wenn du das gerne machen möchtest, ganz konkret, dann darfst du gerne aufstehen und sagen, für dich dann, du musst es nicht laut sagen, einfach wenn ich dann jetzt bete, darfst du gerne aufstehen und Jesus symbolisch ein Zeichen geben und sagen, hier stehe ich, im 2021 möchte ich dieses Problem mit dir angehen. Es kommt vielleicht nicht von heute auf morgen. Wenn du Mühe hast mit Pornografie, kommt es nicht von heute auf morgen. Gott kann das machen. So, kein Problem. Aber manchmal ist es auch ein Prozess. Wenn du vielleicht Mühe hast mit Alkohol, dasselbe. Wenn du Mühe hast, dass deine Familie so das Zentrum ist, dass du alles darum herum organisieren musst und das wirklich ungesund ist, oder deine Kinder, dass dein Ehepartner zu kurz kommt, oder was auch immer, umgekehrt, dass dein Ehepartner zu viel Aufmerksamkeit bekommt und die Kinder zu wenig Aufmerksamkeit, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich heute neu justieren für das neue Jahr und dass du wirklich nur noch mit der Anbetung mit Jesus unterwegs sein kannst. Dass der Fokus auf ihm liegt. Und der letzte Punkt, auch der letzte, hey, dass wenn Jesus wiederkommt, dass das für dich ein Freudenfest wird und nicht ein böses Erwachen. Dass du da sein kannst und sagst, hey, ich habe jeden Tag auf dich gewartet, Jesus. Wie meine Kinder beim Advent jeden Tag beim Türchen auftun, noch 20 Tage bis Geschenke, noch 15 Tage bis Geschenke, noch 10 Tage. Ich weiß, wir haben jetzt keinen Countdown, der da zurückzählt. Hey, aber ich wünschte mir, dass man das manchmal hätte. Weil die Vorfreude ist die schönste Freude, immer noch. Natürlich kommt dann die richtig schönste Freude erst, wenn Jesus wiederkommt. Das ist dann noch einmal mindblowing. Aber dass wir das machen. Ist das in Ordnung? Ich bete noch zum Schluss und dann übergebe ich dem Lobpreisteam für das Lied. König von meinem Herz, oder? Gell? Du kannst dann auch dort Jesus noch einmal eine Antwort geben und sagen, du sollst mein König sein und nicht irgendetwas anderes. Jesus, ich möchte dir danken, dass du, als du auf die Welt gekommen bist, sogar Menschen aus einem fernen Land angezogen hast mit deiner Herrlichkeit. Ich möchte dir danken, dass sie diesen Verheißungen und dem Stern gefolgt sind und dass sie sich nicht ablenken ließen von irgendetwas anderem und dich finden durften. Den König unserer Herzen, der König der Welt, der Herrscher dieser Welt, dieses Universums. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns allen hilfst, dass wir in diesem neuen Jahr uns nach dir ausrichten, dass der Fokus auf dich liegt und dass wir dich anbeten dürfen. Jeden Tag neu, dass du uns immer wieder refokussierst und immer wieder neu ausrichtest, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte dir danken, dass wir mit dem Jahr 2021 ein Jahr näher an dem Zeitpunkt dran sind, wo du wiederkommen wirst, in Herrlichkeit, in Triumph. Und ich freue mich riesig, mit meinen Geschwistern Teil davon zu sein, wenn du wiederkommst und wir dich begrüßen dürfen, wenn du deine Braut entgegenkommst und wir ein Fest feiern dürfen mit dir. Ich danke dir viel, viel mal dafür. Und ich danke dir, dass du uns die Kraft gibst, diesen Fokus immer wieder neu einfach auf dich zu setzen, dich anzubeten. Und Geist Gottes, zeig uns, wo wir einfach vielleicht nur kurzfristig abgelenkt sind oder wo wir uns wirklich verrannt haben, wo wir umkehren sollten. Ich danke dir, dass ich das nicht machen muss. Du kannst das, Heilige Geist. Und du machst das in einer Art und Weise, die einladend ist. Und wenn du jetzt irgendetwas in deinem Herzen spürst, wo du sagst, hey, ich möchte Jesus eine Antwort geben und aufstehen und sagen, ja, ich möchte in diesem Bereich etwas ändern, dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt aufstehst und Farbe bekennst. In dem Sinn, dass du Jesus ein Zeichen gibst und sagst, ja, ich möchte mich neu auf dich fokussieren. Ich möchte im 2021 dich anbeten. Du sollst mein König sein. Nicht Corona, nicht die BAG-Massnahmen, nicht irgendetwas, die Angst auf Verlust des Arbeitsplatzes oder meine Familie oder was auch immer den Platz von dir stehlen kann. Möchte ich dich ermutigen, steh auf. Und Jesus, du siehst jetzt alle, die stehen und auch die, die vielleicht sitzend, aber trotzdem im Herzen aufgestanden sind. Ich danke dir, dass du unser Herz anschaust. Und ich möchte dir danken, dass du treu und gerecht bist und dass du hilfst, dass diese Priorität in ihrem Leben wieder neu du sein darfst. Dass sie dich anbeten dürfen und dass sie das Leben erfahren dürfen, das du ihnen geben möchtest. Dass das, was alles so schön manchmal glitzert und glänzt, dass diese Geschenke eigentlich für nichts sind im Vergleich zu dem Geschenk, was du bist. Und ich danke dir, dass du sie segnest. Du dürft jetzt gerne wieder absitzen. Und ich danke dir, dass wir die Gemeinde segnen dürfen hier in Thusis. Ich danke dir, dass sie mit ihrer Jahreslosung in die kommende Zeit hineingehen dürfen, dass du ihr Führer, ihr Leiter bist, dass du wegen deines Namens willen, du stehst mit deinem Namen ein für diese Gemeinde. Du bist da für sie und du führst sie. Und ich danke dir, dass du wirklich sie führen willst als guter Hirte, dass du sie segnest und ihnen alles Gute in diesem Jahr schenkst, dass das 2021 ein Jahr sein darf, wo sie näher an dein Herz rücken dürfen und dir näher kommen dürfen und dir ähnlicher werden dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Danke, durfte ich noch mal vorbeikommen. Und ich wünsche euch gottesreichen Segen fürs neue Jahr. Und liebe Grüße von Davos noch, das muss ich auch noch sagen. Auch wenn ihr sie immer noch nicht kennt, die einen, aber ich komme dann mal vorbei oder sonst dann spätestens im Himmel. Nein.